ARD.
Ich habe eine enge Freundin, die ist aus der Kirche ausgetreten und muss jetzt ertragen, mit einer Pastorin befreundet zu bleiben. Und natürlich ist das ein riesen Reibungsthema zwischendurch für uns.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ja, hallo und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Das ist wunderbar, dass Sie alle wieder dabei sind. Die Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek jederzeit hören. Petra, da kann man uns sogar abonnieren.
Das wäre toll, ist ganz praktisch, oder? Das ist so eine Art Treueverhältnis, was ja auch gleich mitten ins Thema des heutigen Podcasts passt. Heute geht es nämlich um Freundschaft.
Ja, und Freundschaft unter Druck, Freundschaft in der Krise, Fragezeichen. Ich frage dich erstmal, wie geht's denn überhaupt aktuell so? Auf einer Skala von 1 bis 10?
7 würde ich sagen.
7?
Ist eigentlich ganz gut, oder? Ja. Für so eine moderate Jahreszeit. Das liegt aber auch daran, dass ich ein sehr, sehr schönes Wochenende hatte und sehr, sehr lange mit einer guten Freundin telefoniert habe. Das hilft mir immer sehr.
Guck mal, gute Freunde. Kann niemand trennen, und das ist die Frage heute, ob das wirklich so ist. Denn wir wollen heute mal über was ganz Wichtigeres reden. Mal wieder, tun wir ja eigentlich immer. Denn wenn man Menschen fragt, was ihnen wichtig ist, Petra, da sagen 85% Freunde.
Und
großer Wert, ne? Und Freundinnen, ja? Oder was meinst du?
Ja.
Ja? Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir werden heute ja auch privat uns so ein bisschen austauschen, was wir so erlebt haben. Sind es irgendwie harte Zeiten für Freundschaften, weil alles so hart politisiert ist gerade. Viele Freundschaften, hat man den Eindruck und hört man immer wieder, zerbrechen, weil die Gesamtlage so politisch aufgeladen ist. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Freundschaften unter Druck, könnte man den Titel nennen dieser aktuellen Folge. Hast du Erfahrungen gemacht?
Man könnte es auch Sehnsucht nach mehr Freundschaft nennen.
wenn man es positiv ausdrücken will. Ja, es ist beides, ne? Es ist wahrscheinlich.
Ich finde das Tolle an diesem Freundschaftsthema, bei all den Schattenseiten, über die wir vielleicht noch reden können, dass ja auch schon Menschen, die 3 oder 4 sind, sagen würden, Freunde und Freundinnen sind das Wichtigste in meinem Leben. Vielleicht noch neben Mama und Papa und Oma und Opa. Mhm. Das zieht sich durchs ganze Leben, wirklich durchs ganze Leben. Und mein Sohn hat einen Kita-Freund, mit dem er immer noch ganz eng verbunden ist. Und die beiden haben zusammen laufen gelernt. Das ist ja so ein Ideal von Freundschaft, also diese Kinderfreundschaft. Und daran kannst du dich doch vielleicht auch noch erinnern, oder? Also weißt du noch, wie dein erster Freund, deine erste Freundin hieß?
Ja, total. Jürgen Brünjes hieß mein erster Freund. Wir sind irgendwann umgezogen, deshalb ging das dann, hat sich das verloren. Aber, ach Gott, wir haben alles zusammen gemacht. Aber ich habe auch trotzdem immer noch eine recht homogene Truppe, weil nach dem Umzug kamen dann andere Sandkastenfreunde, das war dann so dritte, vierte Klasse, und mit denen habe ich immer noch Kontakt, das ist so meine feste Homebase, aber auch da interessant, ich hatte es hier schon mal erzählt, da hatten wir neulich auch eine sehr erhitzte politische Diskussion gehabt, an dessen Ende ich mit ziemlich hohem Puls rückwärts aus dem Wohnzimmer rausgegangen bin und gesagt habe, Leute, stopp, ich muss jetzt mal hier, das ging 3 Stunden, es wurde immer heißer, und am Ende bin ich, ich habe kurz noch überlegt, auf Toilette gegangen, okay, mache ich das jetzt wirklich, gehe ich jetzt einfach, und ich bin einfach gegangen, so. Also, wir haben das später dann nochmal weiter fortgeführt und unsere Position ausgetauscht, aber da war auf einmal eine Schärfe drin, und das lag an der Diskussion, die wir geführt haben, und es war eine politische. Und
aber vielleicht ist es auch so, dass das so ein vertrauter Raum ist, wo Menschen auch denken, ich kann jetzt hier einfach mal völlig ungeschützt, super emotional das sagen, was mir gerade durch den Kopf schießt. Mhm. Und diese Schonräume, von denen wir alle ausgehen, dass wir sie bräuchten, erleben wir in Familien ja auch. Mhm. Andersrum war es vielleicht auch ein Beweis des Vertrauens, dir gegenüber Dinge zu sagen, von denen der eine oder der andere vielleicht auch wusste, dass dich das unter die Decke bringt. Das ist ja das Seltsame an der Freundschaft. Das ist einerseits von großer Freiheit gekennzeichnet. Das ist eine Wahlentscheidung. Ich möchte gerne mit dir befreundet sein. Und auf der anderen Seite wird es erst eine Freundschaft, wenn sie Bewerbungsproben besteht, wenn es sowas wie Treueverhältnisse gibt, wenn man so einer Freundschaft auch mal eine Belastungsprobe aussetzt.
Ja, finde ich gut. Also das auch positiv zu sehen, und es stimmt auch. Also es war auch anregend, ne? Ich möchte das auch nicht missen, so. Aber es ist schon so, dass also die Freundschaft ist auch noch erhalten. Es ist jetzt nicht, dass das zum Bruch geführt hat. Aber wir haben für uns gemerkt, und das ist, finde ich auch, daran merkt man auch, dass eine leichte Veränderung stattfindet. Wir hatten, also wir machen einmal im Jahr Männerwochenende auch. Das ist immer Anfang September, das passt ganz gut, weil dann häufig ja im Oktober irgendwelche Wahlen anstehen. Landtagswahlen, Bundestagswahlen etc. Und der größte Spaß war immer, dass wir dann alle zusammen den Wahlomat, kennst du, ne? Da ja, klickt man alles ja. durch, seine politische Präferenz. Am Ende kommt ein Ergebnis rausgespuckt, das ist die Partei, die du wählen solltest. Das haben wir immer wirklich sehr transparent. Jeder einmal durch, vor allen anderen die Fragen beantworten. Und das war immer so eine ziemlich große Gaudi. Und mittlerweile haben wir gemerkt, das ist nicht mehr so eine große Gaudi. Es hatte nicht mehr die Leichtigkeit irgendwie, die es vorher hat. Und ich weiß gar nicht, ob wir das aktuell noch bei der nächsten Gelegenheit machen würden. Und ich glaube, es liegt daran, dass es statt Themen wie Ehegattensplitting oder sozialer Wohnungsbau, Rente, Cannabis-Legalisierung, dass es vielleicht jetzt um Themen geht wie Aufrüstung, Wehrpflicht, Migration, dass die Krisen sich verändert haben, dass die politischen Themen sich verändert haben und dass die schärfer geworden sind, die Herausforderungen größer geworden sind, die Krisen substanzieller und irgendwie die Nerven ein bisschen mehr blank liegen. Ich versuch's nochmal, Petra. Macht dir das auch Sorgen?
Ja, das macht mir Sorgen und ich erlebe das in Teilen auch, wobei ich immer denken würde, es gibt auch unterschiedliche Freundschaftsgrade. Also es gibt Freundinnen, wo man sehr viel schonungsloser reden kann als andere, die so auf der Grenze zu Bekannten sind. Freundschaften verändern sich auch. Übrigens ja auch, wie Liebesbeziehungen sich verändern. Freundschaften können auch zerbrechen. Freundschaften haben eine Dynamik, wo man sich im Lebenslauf auseinanderlebt. Seltsamerweise redet man aber darüber selten. Wenn es zu einer Scheidung im Freundeskreis kommt, was kompliziert genug ist übrigens auch für die Freundschaften, dann gibt es diesen klaren Cut. Man muss sich überlegen, wie geht das weiter. Wenn Freundschaften auseinanderbrechen, redet man kaum darüber. Aber auch das ist ja, und so beschreibst du das ja auch, mit großen Schmerzen, mit Trauer, mit Verlust verbunden, auch mit Einsamkeitsgefühlen, mit dem Eindruck, nicht verstanden zu werden. Und mir ist an diesem Freundschaftsthema so wichtig, dass man auch darüber redet, dass Freundschaft was auch mit Liebesverrat zu tun haben kann, mit sich entfremden, sich möglicherweise sogar auch trennen zu wollen. Und wenn Freundschaften in das Erwachsenenalter kommen, verändern die sich eben. Und deswegen glaube ich nicht, dass das, was du beschreibst, ein Phänomen ist, was jetzt gerade zum ersten Mal auftritt. Man sieht es übrigens auch an literarischen Brieffreundschaften, wo wirklich berühmte Menschen sich über Jahrzehnte ganz nah waren, um sich dann an einer Frage fürchterlich zu verzanken. Entweder an der Liebe zu einer Frau oder an der Liebe zu einem Gedanken, den der andere unerträglich findet. Deswegen gehört es vielleicht fast zur Freundschaft und zeigt gleichzeitig auch, wie wir in so einem Zwiespalt sind. Einerseits sehen wir uns nach intimen, verlässlichen Freundschaften, die aushalten, was wir in dieser Welt kaum aushalten können. Und auf der anderen Seite werden sie deswegen so besonders verletzlich, weil die Vorstellungen, die wir jeweils von den anderen haben, dann eben auch so klar sind, vielleicht manchmal auch maßlos sind.
Nur dann sollte man, finde ich, ja auch im Gespräch bleiben. Ne? Also wenn es der Punkt erreicht ist, dass der Gesprächsfaden abreißt und man nicht mehr miteinander redet, dann ist es, glaube ich, besorgniserregend, weil ich auch mal gelesen habe oder diesen Satz, dass Gespräch und der Diskurs die Seele der Demokratie sind, ja, und nicht nur im politischen Prozess, sondern auch in den Wohnzimmern, auch in den Freundschaften. Und ich glaube, das ist, wenn sich so die Krisen übereinander stapeln, die Gefahr, dass das dann nicht mehr stattfindet und sich Risse ziehen durch Familien. Und ja auch, finde ich, immer häufiger so ein bisschen, und das erlebe ich dann in politischen Diskussionen auch mit Freunden, so die Demokratie in Frage gestellt wird, die Demokratie an sich. Kommst du auch manchmal an diesen Punkt?
Im engsten Freundeskreis in der Tat im Augenblick nicht. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass sich manche Freundschaften auf dem Weg schon verloren haben. Und ich kenne aber diese Geschichten im weiteren Bekanntenkreis. Meines Erachtens liegt das aber nicht nur an dieser politischen Grundstimmung, sondern auch an der Tatsache, dass wir es möglicherweise verlernt haben, sehr viel Zeit und Energie auch in dieser Art von freiwilliger Beziehung zu stecken. Wenn man so die Kindheitsfreundschaften erinnert, da hat man stundenlang zusammen gespielt und hat man sich wirklich schlimm gestritten und tagelang auf dem Bett gelegen und geheult, weil die beste Freundin einen nicht mehr versteht. Dann gab es große Versöhnungsfeiern und dann war man wieder ganz eng und man hat sehr viel Zeit seines Tages und auch seiner Nächte über das Telefon oder auch analog und heute über die sozialen Medien in diese Beziehung investiert. Und deswegen könnte es auch sein, weil wir alle so mobil geworden sind, weil diese Treffen so selten stattfinden, dass sie so erwartungsüberfrachtet sind, dass dann umgekehrt der ganze Frust, den man so sonst im Leben hat, da reingeht. Und die Bedrohung für Freundschaften, so wie du das beschreibst, sind in meiner Perspektive erstmal nicht so anders als das, was etwa meine Mutter beschreibt von ihren Freundschaften oder was Menschen beschreiben, die plötzlich in unterschiedlichen Regimen aufgewachsen sind, oder die sich in den Falschen verliebt haben. Aber diese Erwartungen an Freundschaft sind, glaube ich, deswegen größer geworden, weil die Sehnsucht danach anerkannt zu werden, gesehen zu werden, geliebt zu werden, größer geworden sind und gleichzeitig die Bereitschaft, wirklich viel Zeit des Lebens miteinander zu teilen, auf so eine alltägliche Unmöglichkeit stößt.
Ja, es gibt in der Tat, ich habe so ein bisschen, also ich, klar, im Vorfeld für diesen Podcast mich so damit befasst. Nehmen wir mal die Krisen, klammern wir mal kurz außen vor, kommen wir gleich nochmal wieder hin. Man beobachtet in der Tat, dass Freundschaften sich so ein bisschen verändern. Schon in den 2010er Jahren hat sich das Sozialleben insgesamt verändert. Es gibt Studien da aus den USA. Die Zeit, die man mit Menschen außerhalb der Familie verbringt, die nimmt immer mehr ab. In übrigens jeder Altersgruppe, jedes Einkommensniveau, Stadt- und Landbevölkerung, man nennt das in den USA, die haben ja dann auch immer so schnell irgendwelche knackigen Überschriften, das nennt man da Friendship Recession, also Rückgang der Freundschaft. Und es gibt so zwei Hauptgründe. Das einmal ist, dass sich Freizeit radikal individualisiert hat. Also statt so lebenslanges Hobby macht man mal einen Tanzkurs mit dem Paar oder mal einen Kochkurs mit den Freunden. Und das ist so ein bisschen, also hat sich das aufgelockert. Und Smartphones, Social Media, also auch da der Rückzug ins Digitale, der dann ja auch dazu führt, eventuell dann auch in Chatgruppen, da ist auch eine andere Dynamik vielleicht drin als in dem Achter-Kegel-Stammtisch, mit dem man sich unterhält. Also, dass man nicht nur weniger echte Beziehungen hat, sondern in sozialen Medien auch häufig nochmal da vielleicht auch eine Radikalisierung oder eine Verschärfung von Einzelinteressen oder in eine Bubble reinkommen kann, die dann spezieller ist als der Austausch mit 8 Menschen beim Kegelabend, genau, die eine größere sind so Mischung sind.
Ne? Selbstverständigungsgemeinschaften, wo man sich permanent vergewissert, wie richtig man liegt, wie toll man ist. Aber Freundschaft ist ja jedenfalls in diesem anspruchsvollen Sinne auch ein Ort, wo man sich als jeweils ganz anderer wahrnimmt, wo man merkt, wir sind verschieden. Wir fühlen anders, wir ticken anders, wir sehen die Welt anders. Es gibt dieses ganz innige Gefühl und dann gibt es auch wieder das Gefühl, du bist mir eine Zumutung, das ist aber wichtig für mich. Ich brauche dich als Korrektiv. Ja. Und wenn das wegfällt und wenn gleichzeitig so treue Verhältnisse nicht mehr möglich sind, weil man so eine Art Freundschaft auf Zeit lebt, man könnte auch sagen, Freundschaftsprojekte hat. Mhm. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, sucht man sich jemand anders, der besser passt oder die besser passt, dann passiert im Grunde das, was für Liebesverhältnisse auf Tinder passiert. Und wenn man sich in der Philosophie mal anguckt, wo man sehr früh schon übrigens über Freundschaft nachgedacht hat, leider vor allem über Männerfreundschaften, was das Wichtige daran war, ist es immer die Kombination aus Freiheit und Verbindlichkeit.
Also in der langen Geschichte der Menschheit waren das die verbindenden Faktoren. Naja, oder die,
so wird es beschrieben, im Unterschied zum Beispiel zur Familie, die man sich ja nicht aussucht, und im Unterschied zu lockeren Bekannten, die zu treffen man ja auch manchmal gezwungen ist, ist Freundschaft eben eine bewusste Entscheidung für einen Menschen. Und gleichzeitig ist es natürlich durch Freiheit gezeichnet. Aber wenn dieser Treueaspekt, wenn diese Momente der Verbindlichkeit überhaupt nicht mehr Realität gewinnen, sondern es nur noch um diese Freiheit geht, dann ist es natürlich auch leicht, die, mit der man gestern noch innig war, heute schon wieder zu verstoßen, weil sie die andere Musik mag oder weil sie umgezogen ist oder weil man findet, dass sie politisch anders tickt. Und dann beschreiben jedenfalls auch große Briefromane, wie man auch miteinander ringt, wie man miteinander streitet, wie man auch mal zwischendurch ein halbes Jahr Funkstille praktiziert. Das wäre für mich jedenfalls so ein Ideal von Freundschaft. Und deswegen habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch ziemlich wenig echte Freundinnen und Freunde. Ich komme auf 4.
Das ist übrigens der deutsche Schnitt sozusagen.
Ah, dann bin ich ganz klassisch Durchschnitt. Das ist immer beruhigend, weil es ja Leute gibt, die sagen, sie hätten so einen Freundeskreis von um die 50. Und ich denke dann immer, wie willst du das denn machen?
Nee, also die Forschung sagt wirklich, der Schnitt in Deutschland sind so 3-4 enge Freunde, mit denen man das macht, was du gerade beschrieben hast. Und ich hatte es ja auch eingangs beschrieben, dieses Reiben auch. Gut, findet, wie wir gerade gehört haben, immer ein bisschen weniger statt. In den USA nennt man das dann soziale Sortierung. Ja, also dass du so, da ist natürlich auch ein anderes politisches System dahinter mit den Republikanern und Demokraten, also so ein Dualismus. Und da gibt's auch schon die Forschung darüber, ob diese Sortierung ob die auch ein Schlüsselfaktor vielleicht ist wiederum für die zunehmende Polarisierung, also dass sich das gegenseitig bestärkt. Da kommen wir mal später zu im Podcast, was das Ergebnis ist dieser Forschung. Denn on top zu dem, was wir eben besprochen hatten, zu den Phänomenen der 2010er Jahre, kommen ja dann doch wirklich noch die Krisen hinzu. Und Corona war auch da einschneidend. Janosch Schobin, das ist ein Forscher am Lehrstuhl für Makrosoziologie an der Uni Kassel, der forscht zur Soziologie der Freundschaft. Auch das gibt es natürlich. Das finde ich immer so spannend an unserem Podcast, wenn man sich dann hinsetzt und versucht, in einem Thema sich reinzuarbeiten.
Das stimmt, es gibt für alles in der gelehrten Republik einen spannenden Winkel.
Oder? Und ja. Das ist immer, dann findet man das und denkt, ah ja, guck, alles klar, wieder was gelernt. Und also der sagt auf jeden Fall, dass man aus der Lebensverlaufforschung in der Tat weiß, wenn die Biografien von Menschen Brüche bekommen, dann schlägt sich das auch im Freundschaftsnetzwerken nieder. Und die Corona-Krise war ein historischer Umbruch, hat es aber schon vorher auch gegeben. Große gesellschaftliche Fieberkurven, Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Brexit. So, und aktuell Ergebnis im Jahre 2023 ist, dass 7% der Menschen der Aussage zustimmen, dass sie zu bestimmten Menschen keinen Kontakt mehr haben, abgebrochen wegen ihrer politischen Ansichten. Weitere 6% stimmen dem eher zu. Und damit hat halt rund jeder Achte schon einmal eine Beziehung zu einem Menschen abgebrochen, weil die politischen Einstellungen nicht zueinander passen. Jeder Achte. So. Ich weiß nicht, Tendenz vielleicht steigend. Man muss ja auch immer aufpassen, ne? Wir wollen ja auch nicht immer hier dramatisieren. Also wir legen ja immer den Finger in die Wunde, ja. Und man es streitet sich ja besser über ein Konfliktthema, als zu sagen, alles ist gut.
Ja.
Aber trotzdem.
Also mir leuchtet das auf der einen Seite ein, auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass das Ergebnis einer bestimmten Fragestellung ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das sonst geht, aber es gibt so unendlich viele Themen, die in Freundschaften eine Rolle spielen, die jedenfalls jetzt nicht vorderhand politisch sind. Also politisch in dem Sinne, dass man sich auch unterhält natürlich über die Zukunft der Welt und über das, was im Nahbereich passiert, wie es den Kindern geht, wie es der eigenen Beziehung geht, wie es einem selber gerade geht, also wenn man so bestimmte Lebensabschnitte durchläuft, wie es der Freundin geht, deren Mutter gerade gestorben ist. Das sind ja oft Prozesse, die über Wochen und Monate dauern, wo man überhaupt gar nicht über den Rest der Welt spricht und sich da möglicherweise die Belastbarkeit von Freundschaften eher zeigt. Und die Pandemie ist in vielerlei Hinsicht ja so eine soziale Disruption gewesen, weil ganz viel nicht mehr geht. Also wenn man alles immer nur über Worte machen muss, gibt es ganz viele Symbole der Zuwendung, der Zuneigung, man könnte auch sagen der Sprache der Liebe eben nicht mehr. Und dann werden Freundschaften noch mal fragiler, als sie sowieso schon waren, wenn man nicht mehr um die Ecke wohnt und sich dann verabreden muss, um sich einmal im Jahr zu sehen und 800 Kilometer zu fahren. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, weil Freundschaften, etwa wenn man studiert, sich einfach dadurch verändern, dass man plötzlich eben nicht mehr in einer WG wohnt. Und dann kommt die Familienphase. Und was ich besonders auffällig finde, dazu gibt es übrigens auch Forschung, dass die Fragilität von Ehen und Familien auch Rückschlagen auf Freundschaften, weil man sich plötzlich entscheiden muss, weil man sich nicht entscheiden will, weil man sich nicht einmischen will. Und sehr, sehr viele Beziehungen, Freundschaften eben eher über private Dinge zerbrechen.
Okay. Dass wir das hier nicht vergessen in dieser Folge, ja, weil ich immer hier mit den politischen Krisen
diese politische
komme.
Dimension spielt eine Rolle. Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass Menschen sich ja im Engagement für andere auch befreunden. Oder weil sie für eine Sache brennen oder weil sie zusammen Musik machen oder weil sie zusammen anfangen, einen Garten anzulegen. Mhm. Was ich auch auffällig finde, dass es offensichtlich weniger Freundschaften über Generationen gibt. Also dass Menschen freiwillig sagen, das ist mir eine wichtige Lebensbegleitung, obwohl die oder der 20 Jahre älter ist. Also man sucht immer stärker in der Peer. Mhm. Das spricht ein bisschen für deine These, dass man sich am liebsten mit Menschen umgibt, die so sind, wie man ist oder wie man selber gerne wäre.
Das merke ich zum Beispiel an einem neuen Freundeskreis, der sich ergeben hat durch die Schule, da mit Eltern sich zu treffen. Mhm. Das ist genau eine andere Bubble, auf jeden Fall. Und das ist ja später gewählt. Und da ist schon so, dass man eher so geguckt hat, wer passt irgendwie zu einem. Und ja, da glaube ich, also zumindest ist es da bisher noch nicht zugekommen, dass man zu einer hitzigen Diskussion gekommen ist. Im Vergleich zu dem anderen Freundeskreis, den man eher wie eine Zufallsbekanntschaft seit Ewigkeiten hat, weil man zur selben Zeit in der Kita war oder in der Schule selber oder im Sandkasten gesessen hat. Und da merkt, wie die Interessen auseinandergehen und auch die Überzeugung. Also das finde ich schon ganz interessant. Und ich frag mich gerade selber, ob ich auch mit dem neuen Freundeskreis, ob ich da überhaupt in so eine politische Diskussion, du hast schon recht, also das Vertrauen in dem alten Freundeskreis ist da, auch jedes heiße Thema anzufassen. Mhm. Gibt es bei dir auch Freundschaften, wo du weißt, okay, hier würde ich jetzt dieses Thema mal ansprechen und da lasse ich es mal irgendwie mal lieber nicht?
Also bei den ganz engen Freundinnen nicht. Das sind aber auch Beziehungen, die über Jahrzehnte dann gewachsen sind und die zwischendurch auch mal ihre Dürrephasen hatten, muss man sagen. Und dann gibt es immer Momente, wo man Rücksicht nimmt, finde ich. Also wenn eine gute Freundin sich gerade von einem Partner getrennt hat und eigentlich gerne Kinder haben möchte und das nicht klappt, dann werde ich ihr sicher nicht von morgens bis abends was erzählen aus irgendwelchen Kita-Veranstaltungen. Das sind ja so Formen von Rücksichtnahme, die man in einer Partnerschaft auch hätte. Und deswegen finde ich nur so wichtig, immer deutlich zu machen, also eine Freundschaft lebt davon, dass ich auch weiß, was geht in der anderen jeweils vor und nicht nur, was geht in dieser Welt vor und wie beurteilt sie das. Und dafür braucht es eben Zeit und auch ein Sensorium. Und in Bezug auf diese Kita-Bubbles oder Schul-Bubbles, das kenne ich auch, man hat plötzlich ein gemeinsames Anliegen, die Deutschlehrerin ist blöd oder man findet sich toll, weil die Kinder im gleichen Alter sind. Ich finde, die Nagelprobe für Eltern kommt immer, wenn ein Kind sich zur besten Freundin oder zum besten Freund jemand erwählt, deren Eltern man überhaupt nicht ausstehen kann. Und dann diese Kinderfreundschaft nicht zu beschädigen, ihr Raum zu lassen, möglicherweise auch Freundschaften zu einem Kind, von dem man eigentlich findet, dass es jetzt suboptimal zum eigenen Kind passt. Also dem Kind Raum zu geben, auch Erfahrungen mit Freundschaften zu machen, auch mit dem Zerbrechen von Freundschaften und das auszuhalten als Eltern, finde ich, gehört mit zu diesem Freundschaftsthema.
Aber nochmal zurück zum Thema, wir hatten eben kurz die Pandemie. Hattest du da nicht auch den Eindruck, dass sich das wie so ein Keil so reingeschoben hat zwischen denjenigen, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, die irgendwie optimistisch waren und sagen, okay, ist alles scheiße, kriegen wir schon irgendwie hin, und denen, die gesagt haben, was für eine, alles geht den Bach runter, und die wirklich auf der Zinne waren und Schaum vor dem Mund hatten. Und ich habe das damals so erlebt, dass ich gedacht habe, okay, alles klar, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt nochmal mit der Person darüber so reden will, weil das mir so destruktiv ist. Und da ist auch in dem engen Freundeskreis, den ich habe, waren auch unterschiedliche Positionen. Und da hat man irgendwann gesagt, okay, klammern wir besser aus.
Also die auf der Zinne sind, auch. Das finde ich im Rückblick aber fast leichter zu ertragen als die plötzlich so verschwunden sind. Also ich habe eine gute Freundin, deren Partner ist ein paar Wochen bevor die Pandemie über uns gekommen ist, gestorben. Und dann war die mit ihrer Trauer allein in der Pandemie. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich hätte hinfahren müssen. Ich hätte einfach Zeit mit ihr verbringen müssen. Das ging nicht. Und das finde ich im Rückblick eigentlich viel brutaler, dass ich mir mit meiner kleinen Bubble so einen Schonraum schaffen konnte, auch einen emotionalen Schonraum, auch in den Momenten, wo ich selber auf der Zinne war, wegen diesem und jenem. Und ich gesehen habe, dass das aber nicht für alle Herzensmenschen der Fall ist. Und Mitleid überträgt sich, oder auch Nahsein überträgt sich dann so schlecht für Menschen, die eigentlich nicht aufstehen wollen, die nichts essen wollen, die über Wochen im Grunde so weit verschwinden, dass man sich wirklich Sorgen macht, ob sie sich was angetan haben. Und das fand ich persönlich in der Pandemie die brutalste Herausforderung, was Freundschaft angeht, weil ich immer finde, sich zur Not mal anschreien oder sagen, ich sehe das ganz anders, und dann hört man mal ein paar Wochen nichts voneinander, ist fast einfacher zu ertragen, als dass Menschen einfach gar nicht mehr erreichbar sind.
Okay, wie ist das da ausgegangen?
Also, gut, okay. Zum Glück,
ja.
Weil Menschen dann auch manchmal eigene Resilienzen entwickeln in der Einsamkeit und in diesen Zeiten, wo man plötzlich mit sich selbst erträglich werden muss. Und im Rückblick würde diese Freundin sagen, ich habe zum ersten Mal im Leben angefangen, mich mit mir selbst auseinandersetzen zu müssen. Das ist jetzt glimpflich abgegangen, aber es ist für ganz, ganz viele eben nicht so abgegangen. Und wenn man dann sieht, dass gute Freundinnen und Freunde im Garten ihre Tische aufbauen und im Lockdown noch irgendeine Form von Heiterkeit zelebrieren, wie heiter das dann wirklich ist, weiß man ja gar nicht. Dann ist der Schmerz schon tief. Und ich glaube, dass das auch viel zerstört hat. Also gar nicht die Frage Maske oder nicht, sondern wie können wir eigentlich einander begegnen, wenn die Voraussetzungen, heil durch diese Pandemie zu kommen, so unterschiedlich sind. Weil es einfach was anderes ist, wenn man als Oberärztin in einer Lungenklinik gearbeitet hat oder am Schreibtisch als Architektin.
Du hast gerade gesagt, wie können wir zueinander kommen? Ne? Ja. Trotz der Unterschiede so. Du hast gerade gesagt, Maske oder nicht. Ich habe noch ein Beispiel, weiß nicht, das war jetzt gerade erst Silvester. So, da saßen wir auch in dem alten Freundeskreis zusammen mit Paaren, beziehungsweise mit den Partnerinnen dazu. Also wir sind halt acht Kerle mit den dazusätzlichen Partnerinnen. Und da ging es um, was war denn da das Thema? Die Bauernproteste. Das war doch Anfang Januar ging das los. So. Und dann kamen wir auf dieses Thema und ich unterhalte mich mit mit der Partnerin eines Freundes und die sagte auch, Mensch, hast du schon gehört und so, das geht dann richtig rund. Und ich so, ja, die Bauern wollen demonstrieren. Und sie sagte, ja, nee, das ist ja nicht nur eine Bauerndemo, sondern das ist quasi das. Der Umsturz sozusagen. Also jetzt so, das Fass ist voll und das jetzt reicht's auch mal und alle gehen auf die Straße und da habe ich erzähle das nur, weil ich da auch gemerkt habe, ach guck, in welchen unterschiedlichen Kanälen wir unterwegs sind. Denn das klang für mich schon stark nach so Telegram. Und ich habe dann irgendwie meine Sicht der Dinge gesagt, sie ihre. Und am Ende saßen wir uns gegenüber und haben nur, ich glaube, sie hat gesagt, das ist ja, du denkst ja ganz anders als ich darüber. So. Und da habe ich gesagt, ja. Das offensichtlich. Und das war das Ende der Diskussion darüber, dass wir wirklich festgestellt haben, okay, alles klar, das ist so wie Yin und Yang, keine Ahnung. Und wir haben eine völlig unterschiedliche Auffassung über das, was da auf uns zukommt und wie das auch ausgehandelt werden sollte. Und das war dann auch das Ende. So, also dann hat man jetzt, okay, dann bin ich aufgestanden, weitergegangen, habe mir ein Getränk geholt, mit wem anders gesprochen. Das war also, wie so, zwei Züge aufeinander und bumm. Und dann ging es aber auch nicht weiter.
Wenn der Eindruck entsteht, dass wir überhaupt keine gemeinsame Sicht mehr auf die Wirklichkeit teilen in diesem Moment, dann kann es sein eben, dass solche Freundschaften auch enden. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Mhm. Ich würde umgekehrt immer davon ausgehen, dass ich jedenfalls einen guten Freund immer fragen könnte, woher weißt du das? Wie kommst du darauf? Also ich würde mein Gegenüber, mit dem ich möglicherweise schon ganz andere Dinge erlebt habe, nicht so leicht von der Angel lassen, ehrlich gesagt. Und dieses Gegenüber mich vermutlich auch nicht. Und deswegen würde ich auch umgekehrt sagen, wenn Menschen sich so einfangen lassen von so harten Verschwörungsmythen und möglicherweise auch von absurden Ideen, dann sind es ja gerade die Freunde und Freundinnen, die das unbedingt sagen dürfen sollten. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es so, wie wenn man in irgendeiner fürchterlichen Sekte gelandet ist. Da gibt es dann in der Tat Gesprächsabbrüche, die sind brutal, aber die sind nötig. Wichtig finde ich nur, dass man darüber dann auch redet. Also auch Gesprächsabbrüche gegenüber Freundschaften, Freundinnen, die man lange hatte oder vielleicht auch nur kurz, brauchen Trauerphasen. Und ich denke, wenn wir mehr über Freundschaften reden würden, könnten wir auch besser verstehen, warum enden Freundschaften, warum tut es so schrecklich weh, wie geht man mit dieser Einsamkeit um. Und es ist ja so, je älter man wird, desto schwieriger ist es ja auch, solche Freundschaften fürs Leben zu finden, die sich so anfühlen wie diese Freundschaften, die man eben hatte, als man 6 war oder 16 oder 26. Mhm. Ich wollte dich aber mal was fragen, weil mich das interessiert. Es spielt überhaupt keine Rolle in unserem Gespräch. Hast du eigentlich eine gute Freundin oder nur gute Freunde?
Ja, gute Frage. Nee, ich habe eher gute Freunde. Mhm. Also ich hatte nie eine gute Freundin.
Mhm. Nee. Das finde ich deswegen so bemerkenswert, weil das für mich anders ist. Mhm. Also ich habe einen sehr, sehr engen Freund, schon sehr, sehr lange. Und ich das neulich auch mit meinen Teenagern diskutiert habe, die gesagt haben, das geht nicht. Und ich würde eben sagen, doch. Und das ist deswegen für mich so eine wichtige Dimension im Leben, weil dieses du bist anders als ich so einen sehr viel größeren Raum haben darf als mit einer guten Freundin, wo man sich ja in vielerlei Hinsicht dann auch über Ähnlichkeiten definiert. Mhm. Und das hat mir ganz viel erklärt, obwohl ich ein paar Brüder habe, über die Tatsache, dass Männer anders ticken. Aber in dieser Freundschaft ist eben auch Platz für den Schmerz und die Tränen eines Mannes, der ein guter Freund ist. Und wir sind so miteinander erwachsen geworden. Und ich bin da so unfassbar dankbar für. Wir könnten uns im Zweifel, glaube ich, über fast jedes Thema streiten. Aber das Entscheidende, die Basis dieser Freundschaft, ist eben etwas, was man nicht als Thema hat, sondern das ist diese Verbindung, die auch darüber stark ist, dass wir eben nicht identisch sind.
Ja. Seit wann seid ihr befreundet?
Seit Anfang 20.
Oh, also okay. Schon, ja, also schon etwas, schon ein bisschen erwachsen gewesen und es hat seither sehr lange getragen.
Ja. Ja, auch mit unterschiedlichen Abständen und unterschiedlichen Krisen und Distanzen. Und irgendwann befreunden sich, wenn es gut läuft, auch die Partnerinnen und dann geht was zu Ende und dann muss man hoffen, dass das beim nächsten Mal besser passt und die Kinder müssen miteinander klarkommen. Also solche Freundschaften haben dann auch nochmal größere Herausforderungen zu bestehen, aber
Also Krisen nicht durch Meinungsverschiedenheiten, sondern dadurch, dass sich das Leben verändert hat.
Das Leben so ist, wie es ist. Oder die Abstände, die Kilometer, die man zwischendurch hat, dazu führen, dass man eben nicht mehr so einen Alltag hat. Aber das ist eben so ein Treueverhältnis. Und am Anfang stand da einfach nur eine Wahl oder ein Begeistertsein auch von einer geistigen und intellektuellen Auseinandersetzung im Studium eben. Mhm. Und daraus wird dann eben etwas anderes. Aber es war immer nur eine gute Freundschaft. Mhm. Und ich würde das allen so wünschen, diese Erfahrung, so ein Verbindlichkeitsverhältnis zu jemandem zu haben, der oder die nicht genauso ist wie man selbst.
Ja, das klingt in der Tat spannend, weil es ja den Horizont auch, wie sagt man, ergänzt. Wahrscheinlich.
Ja, und ich würde sagen, meine liebsten Menschen, also die Männer, in die ich verliebt war, mein Ehemann, die profitieren auch davon, dass ich auch nochmal so eine andere Beziehung hatte und habe über so einen Blick auf die Welt. Das ist jetzt gar nicht so stark auf das Geschlecht bezogen, sondern auf diese Erfahrung, jemand ist anders als ich.
Ja. Danke für die Anregung. Ich bin jetzt 42, ich habe ja noch ein paar Jahre. Mal gucken.
Unbedingt, kann ich dir jedenfalls empfehlen und gehört auch deswegen in dieses Thema, weil wenn die Keimzelle der Demokratie nicht die Familie, sondern auch die Freundschaft ist, das Umgehen mit Differenz, also mit der Tatsache, dass aus der innigen Verbindung möglicherweise auch die Entdeckung wird, du tickst doch anders als ich. Und dass man das als Bereicherung erfährt und nicht nur als Bedrohung, das wäre dann genau der Lernort der Freundschaft.
Total. Apropos Lernort, weil du gesagt hast, wie man dann irgendwie weiter dran bleibt. Nochmal zurück zu meinem Silvestergespräch, weil ich dann auch eine Woche lang darüber nachgedacht habe und dachte, wie kann es jetzt weitergehen? So, und auch nochmal geguckt habe, was sind denn die großen Streitthemen gerade, die dafür sorgen, dass in Freundschaften sowas passieren kann und dass es diese Reibung gibt. Und das sind in der Tat hauptsächlich eigentlich so ein bisschen dieses, okay, AfD-Wähler und Wähler von anderen Parteien. Das ist ein großes Thema in Freundschaften, das zu Brüchen führt. Und da drüber liegend die Themen, die Gegensatzthemen, die sich so beißen gerade, sind eigentlich hauptsächlich, die einen sorgen sich um Migration, die anderen um Klima, so ein bisschen mehr. So, also da hast du auch so Blau gegen Grün, wenn man das so wollte. Das sind die großen Gegenpole, an denen sich viele Freundschaften gerade entzünden und es dann eben zum Bruch führt. Ich würde das auch so ähnlich sehen in dieser Auseinandersetzung, die ich an Silvester hatte. Und dann dachte ich, okay, wie kommen wir jetzt einen Schritt weiter? Und dann habe ich nochmal das Gespräch gesucht. Und mein Ansatz war zu sagen, weißt du was, wir haben eigentlich einen gemeinsamen Nenner. Wir haben beide nämlich vor etwas Angst. Wir haben beide eine Sorge. Eine unterschiedliche zwar, aber das verbindet uns, um dann eventuell so es hinzubekommen, dass man wenigstens dem anderen seine Emotionalität zugesteht und vielleicht es schafft, da mal kurz reinzuspringen gedanklich. Nicht, weil man es dann irgendwie nachvollziehen müsste und sagen müsste, okay, hast recht, das macht mir dann jetzt auch doch mehr Sorge als irgendwie die Angst vor der großen Klimakrise. Aber weißt du, verstehst du den Ansatz, ne? dass man versucht, das auszuloten.
Der Freund hat doch Glück, dass du da nicht rausgehst und sagst, das war's jetzt, sondern dass du dann darüber nachdenkst, was könnte die Motivation sein, wo können wir was Verbindendes finden. Und vielleicht stellt sich das ja auch gar nicht sofort ein. Vielleicht ist man ja auch in einer Sachfrage unterschiedlich. Also ich habe eine enge Freundin, die ist aus der Kirche ausgetreten und muss jetzt ertragen, mit einer Pastorin befreundet zu bleiben. Und natürlich ist das ein riesen Reibungsthema zwischendurch für uns. Aber gleichzeitig ist es für mich auch die größte Herausforderung, sowohl in meinem religiösen Alltag als auch theologisch, diesen kritischen Anfragen auch standzuhalten. Und das ist nicht immer angenehm, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Das ist ähnlich wie bei mir, weil ich häufig, ich komme häufig auch in so Diskussionen, weil es immer heißt, Arne, Journalist, du bist da in dieser Bubble und so ein bisschen auch Elite und so weiter und alles so leicht eher liberal links so. Also ich werde häufig, bin ich dann so der Feind auch so. Das merke ich auch ganz häufig, dass ich in diese Position gerückt werde und deshalb Leute sich dann erstmal an mir reiben wollen. Und da habe ich dann eben auch da hilft das dann zu gucken, okay, was für einen gemeinsamen Nenner haben wir, auch wenn wir möglicherweise vielleicht unterschiedliche Ansichten haben. Wobei da auch der Hauptpunkt eigentlich von mir immer ist, dass eigentlich ja meine Aufgabe ist, objektiv zu sein. So, also klar habe ich auch irgend so ein eigenes Setting und eine eigene Haltung zu Dingen, Aber ich finde das immer so doof, mir dann irgendwie vorwerfen zu lassen, dass ich einseitig berichten würde. Und dann habe ich neulich genau zu dieser Freundin auch gesagt, du, ich habe gerade nach dem, was ich gehört habe, den Eindruck, dass du eventuell einseitiger informiert bist, als ich das eigentlich jeden Tag versuche zu tun. So. Das war dann auch interessant, diese Spiegelung mal, weil sie dann auch dachte, ach so, ja, okay, könnte ja auch sein.
Ich glaube schon, was diese Geschichte auch zeigt, und das meine ja vielleicht auch, wie sehr dann doch das, was wir beruflich tun, uns auch in unseren außerberuflichen Kontexten sehr prägt. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu diesen Kinder-, Jugend- und Studienfreundschaften, wo ja alles noch offen ist und man die Welt so aufsaugt wie so ein Schwamm, und das macht man dann gemeinsam und hat den Eindruck, das ist ja ein einziges Abenteuer. Aber in dem Moment stehst du jetzt eben für den Journalismus, ich stehe für die Kirche mit all den Schrecklichkeiten, der sie gerade öffentlich wird, und wir können da gar nichts machen. Man kann es immer sagen, aber ich bin doch die, die du seit 20 Jahren kennst. Das reicht dann offensichtlich nicht.
Weißt du, da sage ich dann auch immer, mal angenommen, sie ist Lehrerin oder Erzieherin, ist egal, dass ich mal sage, weißt du, es gibt nicht die Medien, es gibt nicht die Journalisten, so wie es nicht die Lehrer gibt oder die Kirche. Ich finde, das hilft dann auch immer nochmal, um zu spiegeln, um denen auch, weil die dann ja selber merken, stimmt, mein Beruf ist auch nicht, kannst du auch nicht in einen Korb stecken.
Naja, umgekehrt ist es natürlich dann so, dass dann heißt ja, der Arne, der ist ja ganz anders als die anderen, oder die Petra, ja, die ist zwar seltsam mit ihrer Kirche, aber wir mögen sie trotzdem. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, finde ich. Ich glaube nur, das zeigt auch, wie viel anspruchsvoller Freundschaften im Erwachsenenalter sind und wie viel fragiler vielleicht auch, weil man auch nicht mehr bereit ist, alles so hinzunehmen.
Lass uns auch mal, finde ich, festhalten, nach dem, was wir jetzt hier 35 Minuten so ein bisschen besprochen hatten, dass es einfach wichtig ist, dass man nicht nur so einen homogenen Freundeskreis hat, dass man sich darum bemüht, finde ich, auch Unterschiede auszuhalten. Das hattest du jetzt auch mehrfach gesagt, ne? Denn ich komme nochmal zurück, ich hatte es eingangs gesagt in dieser Folge, diese Studie aus den USA mit der sozialen Sortierung, führt die zu mehr Polarisierung, war da die Frage, und die Ergebnisse in der Tat belegen den Zusammenhang. Also wer einen geschlossenen, engen Freundeskreis hat, der oder eine Bubble, neigt in der Tat dazu, sich stärker mit einer ideologischen Position zu identifizieren und die zu zementieren. So, okay, das, und wir haben ja irgendwie festgestellt, wäre nicht gut für die Demokratie, Gespräch muss sein, Austausch muss sein. Also und da wollte ich zum Schluss nochmal was sagen, fand ich sehr interessant, weil ich nicht nur überlegt habe, im eigenen Freundeskreis, wie kriegen wir das hin, wie kriegt man das selber hin, sondern insgesamt für die Gesellschaft, dass wir nicht so ein Auseinanderstreben haben. Und es gibt ein Demokratieforschungsprojekt vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Die haben sich hingesetzt und guckt, okay, wie können wir Polarisierung in Zeiten der Krise überwinden? Und das fand ich echt spannend. Die haben so einen Großgruppenprozess gemacht, 350 Bürgerinnen und Bürger à la Couleur, wie so eine Art Riesen-Selbsthilfegruppe, alle mal ein paar Tage lang zusammengesperrt, in Anführungszeichen. In Einzelgruppen wurde geredet, in Großgruppen mit Flipcharts, so wie man das kennt aus Teambuilding-Maßnahmen und Workshops. Die drei zentralen Ergebnisse waren, dass allen Beteiligten, die da mitgemacht haben, und das ist auch so ein Ansatz, finde ich, den man im Freundeskreis mal merken kann, dass denen deutlich wurde, wie stark auch persönliche Verletzungen und Traumata, also die eigene persönliche Geschichte, den Umgang mit Krisen beeinflusst. Ja, dass man da auch häufig mal hinguckt, guck mal, ich glaube, wir könnten auch unterschiedlicher Meinung sein, weil schau mal, was war bei dir, was war bei mir. Dann zweite Erkenntnis, dass so Spaltungsgefühle und Trennungserfahrungen durch Corona und andere Krisen individuell und gesellschaftlich noch aufgearbeitet werden sollten. Das sagst du ja eigentlich immer.
Das sage ich in jedem Podcast und in diesem nochmal ganz besonders. Ne? Also diese Studien sind super interessant, finde ich, weil sie ja jetzt den Spieß umdrehen und umgekehrt sagen, was könnte Freundschaft eigentlich für den Zusammenhalt von allem bedeuten? Und ich würde es mal ganz schlicht sagen. Freundschaft bedeutet, ich werde gesehen, ich bin anerkannt, ich bin geliebt, und das hat natürlich enorme Folgen für meinen Umgang mit all den Herausforderungen, die mir da so draußen außerhalb der Freundschaft begegnen. Ich bin weniger leicht gekränkt, ich fühle mich weniger leicht zurückgesetzt, und ich erwarte möglicherweise auch nicht von der Politik, dass sie für mein persönliches Lebensglück sorgen muss. Und deswegen könnte Freundschaft umgekehrt auch in der Tat so etwas wie der Ort sein, wo der Zusammenhalt einer Gesellschaft in Mikrofassung eingeübt wird.
Genau, deshalb ist es so, ist es so wichtig.
Deswegen wäre Platz für Freundschaften auch so wichtig.
Ja. Ein Aspekt noch oder eine Erkenntnis von dieser Forschung, dass durch das Gefühl, gehört zu werden, Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten besser ausgehalten werden, ist ja natürlich auch total logisch, auch klar, aber auch da denke ich natürlich gleich mit, so ein bisschen Schwurbler oder so ein bisschen Verschwörungstheoretiker, wenn die das Gefühl haben, dann doch auch gehört zu werden, dass die dann eventuell auch das besser aushalten können, die andere Meinung zu hören und sich dann auch mit dem Minderheitsstatus vielleicht auch abfinden oder leben können. Oder, ja, oder würdest du sagen, man sollte dann doch nicht, es gibt Grenzen, man sollte nicht mit allen reden?
Also sagen wir mal so, wenn eine gute Freundin plötzlich anfängt, antisemitische Sprüche zu klopfen, wäre das für mich nicht der Moment, wo ich sagen würde, ich überhöre das jetzt mal. Ja. Sondern im Gegenteil, das wäre für mich eine große Probe auf diese Freundschaft. Und das gilt für andere Themen auch. Umgekehrt ist es ja aber so, dass man ja weiß, dass Menschen, die besonders einsam sind, die besonders viele Kränkungen erinnern, vielleicht sogar auch pflegen, könnte man sagen, besonders anfällig sind für den Eindruck, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen und daraus kann dann auch eine politische Weltanschauung werden. Deswegen ist, glaube ich, das, was wir in dem Podcast über Einsamkeit gesagt haben, vielleicht der politischste Podcast, den wir je gemacht haben. Weil das Gefühl, von allen guten Geistern verlassen zu sein, schnell dazu führt, entweder wütend, aggressiv oder in der Tat auch voller Verdacht gegenüber allem zu werden, was um mich herum geschieht, während umgekehrt Menschen, die sich geliebt fühlen, die ihre Umarmungsreaktionen kriegen, die sich gesehen fühlen, auch in ihren Schwächen und ihrem Imperfektsein, viel resilienter sind.
Ja, ja, dann lass uns doch mal enden heute.
Auf die Freundschaft.
Ja, mit einem Plädoyer für die Freundschaft oder auf die Freundschaft auf jeden Fall. Wie würdest du ein Fazit ziehen?
Ich muss mal dringend wieder jemand anrufen, die ich schon länger nicht mehr angerufen habe.
Ach, wie schön. Ich habe mir vorgenommen, nicht rauszugehen beim nächsten Mal. Rückwärts rauszugehen. Ich werde im Raum bleiben und versuchen, gemeinsame Nenner und gemeinsame Wege zu finden. Und wie du eingangs gesagt hast, das als Bereicherung zu sehen. Dass ich nicht doch auch mich zurückziehe in eine Bubble und dranbleibe an dem alten Freundeskreis, der sich weiter auseinander bewegt als den neuen Freundeskreis, den man sich später dazu geholt hat und bewusster ausgewählt hat.
Dann ist das Motto ja, bleib ein Freundschaftsmensch.
Ja, genau. Nicht nur bleiben wir Mensch, sondern bleiben wir ein Freundschaftsmensch als Fazit dieser heutigen Folge. Wenn Sie die nochmal hören wollen, das können Sie natürlich sehr gerne tun in der ARD Audiothek. Und wenn Sie da sind, dann können Sie auch gleich noch reinhören in einen anderen Podcast, der lautet, unser Tipp heute, 1+1, Freundschaft auf Zeit von den Kollegen vom SWR. Da treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander. Die lernen sich erst im Podcast persönlich kennen und müssen dann einen Monat lang gemeinsam podcasten, reden, diskutieren, spielen und verschiedene Rubriken und Aufgaben meistern. Und das ist sehr spannend.
Was klingt da toll, aber zum eigentlich Teil rauskommt. Würde die Frage ja sein, wie verhaltet ihr euch in der Küche und im dreckigen Badezimmer?
Auch das wird da, glaube ich, erörtert. 1+1 heißt der Podcast auch in der ARD Audiothek. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören heute. Auch da, wenn Sie Tipps haben in Sachen Freundschaft, was Sie erlebt haben, schreiben Sie uns sehr gerne eine Mail. bleibmensch@ndr.de. Petra, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Und sehr. Dann hoffen wir, dass wir uns ähnlich gut gelaunt wieder hören bei der nächsten Folge von Bleib Mensch.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.